Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Schön, dass wir uns hier in Frieden und Freiheit versammeln können und dürfen. Danke, Vater im Himmel. Bevor wir unsere Botschaft heute beginnen, möchte ich 2, 3, 4 Verse aus Epheser 1 vorlesen, was ich heute früh als so Impuls bekommen habe. Da schreibt der Apostel Paulus an die Epheser: Darum lasse ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe. Und da kann man jetzt erstmal stoppen und sagen, hey, wie? Bete, dass wir den Geist der Hoffnung und der Offenbarung gibt, aber wir haben doch den Heiligen Geist. Geist der Sohnschaft, sehr interessant, hat mit unserem Thema heute auch zu tun. Also er betet für sie und bittet Gott, dass er ihnen den Geist der Weisheit und Offenbarung, das sind herrliche Worte, gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses. Und warum? Gott gibt immer seinen Geist für einen bestimmten Zweck. Der Geist ist immer eine Salbung, hat immer eine gewisse Befähigung. Und wer uns den Geist der Sohnschaft gibt, dann befähigt uns, seine Kinder zu sein, dass wir Abba Vater sagen können. Und wenn er uns den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr wisst, hat auch einen Zweck, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also einfacher kann man nicht schreiben. Aber so gehaltvoll, was der Apostel Paulus hier schreibt und beschreibt auch, was, für welchen Zweck betet er, dass Gott uns seinen Geist der Weisheit und der Offenbarung und immer durch sein Wort. Sein Wort erschließt sich uns immer wieder neu. Wir schreiben nichts Neues zu seinem Wort. Auf einmal lesen wir die Bibelstelle und sagen, hey, so habe ich es noch nie gesehen. Weil das ein lebendiges Wort ist. Und Gott spricht zu uns mit der Hilfe seines Geistes durch sein Wort. Unser Thema heute ist, oder lautet, Gott der Geist sendet seine Geister aus. Das ist schon mal ein Geisterthema für heute früh. Und Teil 1, weil wir mit der Vorbereitung nicht ganz fertig sind und das wird zu lange dauern. Man überlegt, es könnte schon Abend werden, deshalb haben wir das auf 2 Teile jetzt verteilt, dass wir heute nur bis 16 Uhr die Botschaft bringen und dann nächsten Sonntag den Rest. Also Sven, wenn du reinklickst, danke dir. Teil 1, wir haben für heute die Botschaft wie folgt vorbereitet. Zuerst die Einleitung, dann das Wesen Gottes und seine Wohnstätte, dann die verschiedenen Wörter Gottes. Über die Geister wird man ganz wenig reden, über die Geister Gottes. Das machen wir dann nächsten Sonntag. Die Einleitung. Wir lesen in der Bibel vom ersten Buch Mose bis zum Buch der Offenbarung des Johannes über den Geist Gottes und zwar in verschiedenen Heilszeiten mit verschiedenen Funktionen. Immer wieder Geist Gottes hier und Geist Gottes da und Geist. Das ist ja immer wieder unterschiedlich. In seiner Funktion, in seiner Heilszeit, in seiner Wirkung. Jetzt könnte man sagen, ja, aber wie viele Geister hat dann Gott? Das ist ja nicht immer der gleiche Geist, was wir hier sehen. Zwar alles von Gott, aber es ist doch eine andere Funktion, eine andere Beschreibung. Vielleicht auch vorab, wir sind gewohnt immer zu hören, zu sprechen vom Geist Gottes, vom Wort Gottes. Ja, gibt es nur ein, Gott gibt nur einen Geist von sich, weil Gott gibt den Geist von sich aus. Er ist selber ein Geist, das wird man auch sehen nachher. Und von sich teilt er den Geist auch aus. Gibt er nur einen Geist, teilt er nur einen Geist aus oder sendet nur einen Geist von sich oder doch mehrere Geister. Und das Wort Gottes sprechen wir. Hat Gott nur ein Wort? Und der es einmal gesprochen hat, dann hat er kann er nicht mehr reden. Oder hat er doch mehrere Wörter? Das wollen wir mal ein bisschen tiefer beleuchten. Und wir wissen, dass die Schrift uns sagt, insbesondere im Buch der Offenbarung, berichtet, dass Gott seine Geister in alle Welt sendet, über die gesamte Erde sendet. Also wir sind dabei hier bei dem Geist Gottes. Gott hat Adam schon bei der Schöpfung einen Teil von seinem Geist gegeben, sein Odem. Und vor zwei Wochen haben wir gelesen, Richter 12, wird der Odem Gottes als der Geist Gottes bezeichnet. Teil von Gott, was auch Leben bewirkt. Alles, was aus Gott kommt, ist Leben, Geist und Leben. Nach dem Sündenfall hat Gott den lebenden Menschen immer wieder seinen Heiligen Geist gegeben. Ich betone heilig, zwischen Gänsefüßchen, weil der Geist Gottes, den Gott aus sich sendet, immer heilig ist. Auch wenn diese Eigenschaft nicht explizit an der einen oder anderen Stelle aufgeführt wird. Wir lesen oft, der Geist Gottes, das ist immer der Heilige Geist. Der Gottesgeist ist immer heilig. Und hat das in Adam hineingehaucht. Und dann kam der Sündenfall. Und dann, durch den Sündenfall, kommen alle Menschen mit der Sünde in diese Welt. Das heißt, der ungläubige Mensch hat auch den Geist Gottes. Es mag diese Ausdrucksweise uns jetzt überraschen, aber das sagt uns die Schrift ganz eindeutig, das ist, der menschliche Geist ist von Gott. Ja, ist er jetzt heilig? Als Gott seinen Geist gesandt hat, war natürlich heilig. Aber wir wissen, dass der Mensch diesen Geist entweiht oder befleckt hat. Und durch die Sünde ist die Trennung. Gott kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Deshalb ist der Mensch mit seinem von Gott gegebenen Geist von Gott getrennt. Aber immer wenn Gott seinen Geist sendet, ist immer, Gott ist heilig, Gott ist Geist und Gott ist heilig. Und alles, was aus Gott geht, ist ein heiliger Geist. Wenn wir allerdings das Wort Heiliger Geist hören, denken wir spontan an Pfingsten, als Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen hat und viele Menschen diesen Heiligen Geist empfangen haben. Das gilt für uns alle, so spontan. Dieses Thema behandeln wir heute zum ersten Mal. Wir hören, der Heilige Geist, Pfingsten, ist der Heilige Geist ausgegossen. Wir lesen aber im Alten Testament, dass auch im Alten Bund viele Menschen den Heiligen Geist empfangen haben. So genau haben wir eigentlich das nicht vor Augen gehabt. Wir denken immer, Heiliger Geist ist schon seit Pfingsten. Vorher war es eigentlich Heiliger Geist. Vorher? Ja, wieso, wenn der Heilige Geist da war, wieso schickt er nochmal? Der war schon da. Wir dachten doch, dass die Menschen erst seit Pfingsten den Heiligen Geist empfangen konnten, oder? Oder war dieser Heilige Geist im Alten Bund ein anderer Heiliger Geist? Mit diesen Fragen wollen wir uns in den nächsten Abschnitten beschäftigen. Vorher wichtig zu wissen, dass Gott seit der Schöpfung seinen Heiligen Geist immer zur Ausrüstung des Menschen zu einem bestimmten Auftrag sendet. Egal wann er einen Geist, wie wir vorhin von den Ephesern, im Buch der Epheser gelesen haben, Gott sendet den Geist der Weisheit und der Offenbarung immer für einen bestimmten Zweck. Nicht, weil es ihm jetzt gerade mal langweilig ist und dann schickt er mal jemanden auch einen Geist der Offenbarung. Damit uns offenbart wird, was der Reichtum seiner Stärke, seiner Macht, was sein Plan ist, was unsere Berufung, was unsere Hoffnung ist. Damit es dieser Geist der Offenbarung uns diese Dinge offenbart. Also immer, wenn er seinen Geist sendet, zur Ausrüstung des Menschen zu einem bestimmten Auftrag. Das sehen wir vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, wenn die Propheten den Geist Gottes empfangen haben. Wir werden auch heute oder nächste Woche sogar sehen, dass sogar Handwerker haben den Geist Gottes empfangen, damit sie ihre Arbeit für den Tempel gut verrichten können. Schreibt, wir lesen in Gottes Wort, so explizit, hat ihnen den Heiligen Geist gegeben, damit sie ihre Arbeit im Tempel Gottes gut ausführen können. Da sehen wir immer, wenn er seinen Geist gibt, und immer heilig, seinen Heiligen Geist gibt, immer für einen bestimmten Zweck. Und wenn wir nicht wissen, warum, soll man mehr lesen oder deutlicher oder aufmerksamer lesen, dann sehen wir an der Schriftstelle, wofür er seinen Geist gegeben hat. Die Bibel sagt uns, dass Gott Geist ist. Und wenn wir das Wort Geist hören, das ist ja noch komplizierter als das Wort Glaube. Das ist irgendwie verschwommen. Da geistert was hier rum. Muss man nicht. Aber wir wissen, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Das ist kein mystisches Wort, kein mystischer Ausdruck. Wenn jemand was gesprochen hat, dann kann man es, und man hört dieses Wort, dann kann man glauben oder nicht glauben. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Das errettende Wort Gottes wird gesprochen. Derjenige, der das Wort glaubt, ist errettet und der das nicht glaubt, ist nicht errettet. Das ist nicht Mystisches, dass wir das nicht verstehen sollen. Gott hat uns schon erklärt, was der Glaube ist. Und genauso hat uns Gott erklärt, was bedeutet Geist, das wollen wir verstehen. Und ich so, oh, ein Geist. Gott ist ein Geist. Und Geister hier und Geister dort. Und seit tausenden von Jahren, seit Menschen gibt, Geister überall, Geister. Die wollen das verstehen. Im Wort Gottes ist eindeutig, wir müssen nur mit der Hilfe des Geistes der Offenbarung das Offenbarte in seinem Wort verstehen. Und deshalb ist es so herrlich, dass Gott uns auch den Geist der Offenbarung schenkt, damit wir auch das verstehen, was wir lesen, was Gott in seinem Wort offenbart hat. Ansonsten lesen wir und verstehen nicht. Gott muss uns das erschließen. Aus uns heraus sind wir nicht in der Lage, das zu verstehen. Johannes 4,24 lesen wir, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Mit dem Körper geht nicht. Wir können unser Körper mit unseren fünf Sinnen, irdischen fünf Sinnen, können wir nichts von dem Geist vernehmen. Wir können keinen Geist sehen, auch nicht anfassen, nicht fühlen, nicht riechen, nicht schmecken. Das können wir nur mit unserem Geist. Und so auch, wenn wir Gott anbeten wollen, können wir nur durch unseren Geist anbeten. Wir können nicht mit den Händen oder mit der Nase oder mit der Zunge anbeten, sondern mit dem Herzen. Herz ist Synonym für der menschliche Geist oder die menschliche Seele. Zunächst wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wo Gott wohnt. Er ist Geist. Ja, wo wohnt er? Da könnte man sagen, er wohnt überall. Oder er wohnt nur im Himmel. Wir wissen, dass Gott in seinem Haus im Himmel wohnt. So sagt uns die Schrift. Das Wort wohnen. Dass er überall, wo Leben ist, ist Gott da, weil alles Leben kommt von Gott. Durch seinen Geist ist er präsent. Aber die Schrift sagt uns direkt, wo er wohnt und wo seine Kinder zu ihm auch kommen werden, in sein Haus. Sein Haus ist im Himmel. Wenn man das Wort, wo ist sein Haus, ist im Himmel, von himmlischen Jerusalem werden wir sehen. Aber er wohnt in jedem Einzelnen, wo Leben da ist. Und Leben ist in allem. Ist in allem, überall wo Leben ist. Und das könnte man so weit gehen, dass man sagen auch, alles was geschaffen wurde, hat ein Leben in sich. Viele sagen, das Holz lebt, weil das ständig Bewegung drin ist. Aber auch Metall lebt. Wir wissen, dass ständig Bewegung ist, Bewegung drin. Und alles wurde durch das Wort Gottes geschaffen. Das ist ja nicht aus Versehen entstanden. Das heißt, auch Holz und Metall auch. Nur mit einem Unterschied, sie haben keinen Geist und keine Seele, die ewig bleibt. Wohlgemerkt, die ewig leben. Wir wissen aus dem Buch Mose, dass Gott auch den Tieren eine Seele gegeben hat. Aber der Unterschied ist, warum? Weil sie Leben haben. Jeder, der Leben hat, hat eigentlich eine Seele. Viele Wissenschaftler reden auch, ja, die Bäume haben auch eine Seele. Wir sehen das zwar in der Schrift nicht so, aber da haben sie Leben. Ein Baum lebt. Aber nur die menschliche Seele lebt ewig. Und das ist der Grund, warum Gott nur den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Wir sehen nicht, dass Gott die Katzen oder die Tiere oder die Bäume nach seinem Ebenbild geschaffen, nur den Menschen. Und die Menschen leben ewig als Geister. Johannes 14, die Verse 2 und 3 lesen wir, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es auch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wir wissen, was meinte Jesus, wenn er sagt, ich gehe dahin, also in den Himmel. Dort ist das Haus Gottes. Es ist wichtig, dass wir darauf achten, dass Gott auch ein Geist, aber auch eine Person. Es gibt viele Religionen, unter anderem sogenannte Pantheismus. Sie sagen, ja, das ist ein Geist, aber Gott hat sich aufgelöst in der gesamten Schöpfung. Und die Schöpfung lebt jetzt selbstständig. Da gibt es niemanden über der Schöpfung, der die Schöpfung geschaffen hat und er über der Schöpfung herrscht und die Macht über die Schöpfung hat. Das dürfen wir, und deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, Gott ist der Schöpfer. Der Schöpfer ist eine Person, und zwar als Geist, aber der Schöpfer. Der ist da von Ewigkeit zu Ewigkeit, und wir wissen anhand der Schrift von A bis Z, von der ersten Buch Mose bis zum Buch der Offenbarung, dass Gott die Macht behält über alles Geschaffene, und zwar nicht nur auf der Erde, sondern alles, was im Himmel, auf der Erde, gesamte Universum. Also er hat sich nicht jetzt dadurch, dass er Geist und überall ist, dann ist er überall und nirgendwo. Nein, Gott ist der Schöpfer und wird der ewige Herrscher über alles sein. Wird zwar zu dem Zeitpunkt alles unter die Füße des Christus stellen, aber nicht sich selbst. Wissen wir auch aus der Schrift. Also Gott bleibt über allen, durch alle, und in allen, sagt uns der Apostel Paulus. Über allen bleibt Gott. Er hat sich nicht aufgelöst. Im Alten Testament war die Bundeslade Gottes Thronsitz. Gott hatte diese heilige Lade, eine tragbare, vergoldete Truhe mit reichen Verzierungen bauen lassen. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 25, die Verse 22, 23, du sollst den Gnadenstuhl oben auf die Lade tun und die Lade des Gesetz legen und in die Lade das Gesetz legen, das ich dir gegeben habe oder geben werde. Dort will ich dir begegnen und mit dir reden von dem Gnadenstuhl aus. Also die Bundeslade war Gottes Gegenwart. Heißt es, dass Gott nicht mehr im Himmel wohnte, als er in der Bundeslade wohnte? Man sagt, er wohnt schon in der Bundeslade, wieso wohnt er oben? Als der Herr Jesus auf der Erde war, war Gott in ihm, lesen wir. In Johannes 14, 11, glaubt mir, sagt der Herr Jesus, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Er ist doch in Jesus gewesen, immer noch. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Auch heißt es, dass Gott, der Vater, nicht mehr im Himmel wohnte, als er in seinem Sohn auf der Erde war? Und bei uns ist auch nicht viel anders. Gott wohnt in uns, in unserer Mitte. Bei der Begrüßung hat Reinhold gesagt, das ist die Gemeinde Gottes. Gott ist unter uns anwesend. Epheser 2, Verse 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind Gottes Hausgenossen. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir sind eine Wohnung Gottes, in der Gott wohnt. Das ist die gleiche Frage. Ja, jetzt, wenn er unter uns ist. Heute ist Gott unter uns anwesend, mitten unter uns. Ja, wohnt er jetzt nicht mehr im Himmel, nur hier? Nein. Nein, Gott wohnt im himmlischen Jerusalem und ist seit der Ewigkeit durch seinen Geist an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten zu verschiedenen Aufgaben. In Teil 2 wollen wir uns mit den Geistern Gottes beschäftigen. Also wir wissen, was die Wohnstätte Gottes, wo sein Haus ist, wo der Herr Jesus Christus für uns Wohnungen bereiten wird. Er sagt, was kein Mensch, kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein Menschendenken gekommen ist, was Gott für uns vorbereitet hat. Das ist unbeschreiblich. Wir haben uns unterhalten am Donnerstag und da hat, glaube ich, Heike die Frage gestellt, da wird das himmlische Jerusalem unbeschreiblich herrlich beschrieben, im Buch der Offenbarung. Ob das jetzt wirklich so zu verstehen oder ist es symbolisch? Also die Pracht, die dort aufgeführt wird, zeigt von der Macht und Größe des himmlischen Jerusalem. Aber die Schrift sagt uns nie eindeutig, ob jetzt symbolisch oder nicht. Aber wir wissen, das ist was Herrliches, Unvorstellbares, was Gott für uns vorbereitet hat. Jetzt wollen wir heute als letztes uns mit dem Thema das Wort Gottes beschäftigen oder die Wörter Gottes. Warum behandeln wir in diesem Abschnitt das Wort Gottes und zugleich den Geist Gottes? Weil das Wort Gottes Geist und Leben ist. Ich wollte eigentlich für diesen Sonntag beides behandeln, das Wort Gottes und der Geist Gottes, aber das wird zu lang und deshalb verschieben wir das Wort, den Geist Gottes oder die Geister Gottes auf nächsten Sonntag. Und wo der Geist Gottes ist, da ist auch Leben und umgekehrt. Geist Gottes ist immer lebendig. Es kann nicht sein, dass Geist Gottes da ist, da herrscht kein Leben. Und umgekehrt auch. Es kann nicht sein, dass es Leben gibt, und da ist Geist Gottes nicht da. Natürlich kann der menschliche Geist von Gott getrennt sein, aber ist da. Jeder Mensch hat einen menschlichen Geist und lebt, und das ist von Gott, aber lebt getrennt von Gott. Wir sind gewohnt, vom Geist Gottes zu sprechen. Hat Gott nur einen Geist oder hat Gott doch viele Geister, die er zu unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Aufgaben sendet? Diese Fragen sind für uns sicherlich herausfordernd. Wir wollen und sollen allerdings Gottes Wort studieren und erkennen, was Gott uns diesbezüglich in seinem Wort offenbart hat. Gehen wir wieder zum Wort Gottes. Hat Gott nur ein Wort? Die Frage. Oder hat Gott doch viele Wörter, die er zu unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zwecken gesprochen hat? Grundsätzlich meinen wir mit dem Wort Gottes von den Aposteln und Propheten, die von den Aposteln und Propheten geschriebene Bibel. Also wenn wir auch heute sagen, wir wollen in Gottes Wort studieren, meinen wir grundsätzlich die Bibel. Nicht mehr und nicht weniger. Keine Ergänzung und keine Streichung. Keine Verdrehung und keine Verwässerung. Also die Bibel ist das Wort Gottes. Dieses Wort Gottes ist für unsere Zubereitung nützlich und wichtig. Und zwar vom ersten Buch Mose bis zum letzten Buchstaben in dem Buch der Offenbarung. Da sagt der Apostel Paulus an Timotheus, alle Schrift von Gott ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und warum? Das ist ja immer herrlich. Es wird nichts gegeben, ohne zu erklären, warum. Das finden wir, das ist ein roter Faden in der gesamten Heiligen Schrift. Der Geist Gottes wird gegeben, damit, das Wort Gottes ist gegeben, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, sehen wir hier auch, wie beim Geist. Das Wort Gottes, haben wir vorhin gelesen, den Geist Gottes bekommen wir, damit wir zubereitet werden, ausgerüstet werden. Hier genauso, das Wort Gottes ist gegeben, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ja, haben wir gedacht, jetzt der Geist Gottes ist für die Ausrüstung zuständig. Jetzt ist das Wort Gottes für die Ausrüstung zuständig. Ja, was ist nun? Ja, das Wort Gottes ist Geist und Leben. Die kann man nicht. Das Wort Gottes ist aus Gott. Deshalb heißt das Wort Gottes. Das Geist Gottes ist auch aus Gott. Und Gott ist Geist. Und deshalb kann alles, was aus ihm geht, ist geistlich. Auch wenn die Propheten des Alten Bundes, des Neuen Bundes von Gott empfangen haben, aber durch den Heiligen Geist und so geschrieben haben, dass wir jetzt mit unseren fünf Sinnen lesen und auch verstehen können. Wir wissen aber, dass der erstgeborene Sohn Gottes auch das Wort Gottes ist. Also wir lesen in Johannes 1, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden, unter uns gekommen. Jetzt gibt es viele, wir haben auch da und dort mal ein Gespräch mit dem einen anderen gehabt, ja, er war das Wort, aber dann ist er Mensch geworden, dann ist er nicht mehr das Wort. Aber wir lesen im Buch der Offenbarung, lange nachdem er Mensch war und lange nachdem er seinen menschlichen oder irdischen Leib abgegeben hat und der verherrlichen Leib bekommen hat, heißt unser Herr Jesus das Wort Gottes. Er ist immer das Wort Gottes. Schon vom Anfang bis in die Ewigkeit wird auch das Wort Gottes heißen. Also wir wissen, dass der erstgeborene Sohn auch das Wort Gottes ist. Dieses Wort Gottes war im Himmel, als das Wort Gottes von den Aposteln und Propheten niedergeschrieben wurde. Das Wort Gottes war oben im Himmel und in der gleichen Zeit haben die Propheten auch das Wort Gottes geschrieben. Wo ist das Wort Gottes nun? Im Himmel oder auf der Erde? Wir wissen, dass Gott mit seinem erstgeborenen Sohn, der das Wort Gottes ist, laufend sprach. Ja, wenn er mit seinem Wort spricht und Worte ausspricht, da müssen doch andere Wörter geben, sonst wäre er stumm geworden. Weil er hat nur ein Wort. Wenn er nur ein Wort hätte, nur Jesus Christus, da kann er nicht mehr reden. Jesus sagt, Gott sprach zu mir, spricht zu mir. Er hat ja Worte. Da kann nicht sein, dass er nur ein Wort hat und das ist nur Jesus. Ja, aber es ist ja, jetzt hat er eine Pantomime gemacht. Nein, die Schrift sagt, er hat zu mir gesprochen. Also wir wissen, dass Gott mit seinem erstgeborenen Sohn, der das Wort Gottes ist, laufend sprach. Dann müsste Gott doch mehr als ein Wort haben. Wir wissen also, dass Gott viele Geister und viele Worte hat. Also Gott hat viele Geister und viele Worte. Wo sein Wort ist, da ist auch Geist, sein Geist. Weil das Wort Gottes Geist und Leben ist. Alles Leben kommt aus Gott durch seinen Geist. Ja, ist es eine Behauptung so einfach? Selber interpretiert, dass Gott mehrere Geister oder viele Geister hat. Das lesen wir mehrfach im Buch der Offenbarung von den sieben Geistern Gottes. Das werden wir nächsten Sonntag auch anschauen. Also sehen wir, alleine schon dort ist die Rede von den sieben Geistern Gottes. Und vorweg könnten wir das auch verstehen. Ja, da hat er nur sieben, also hat er nicht nur einen Geist, hat er jetzt sieben Geister. Nein, da hat er auch viel mehr als sieben Geister. Weil die Zahl sieben ist nur symbolisch für mehrere. Wie viele, wissen wir nicht. Offensichtlich unendlich viel kann Gott aus sich zuteilen. Unendlich viel kann er. Genauso mit den 12 Aposteln auf den Thronen, die symbolisch für die Kinder Gottes sind oder aufgeführt sind. Ja, hat Gott jetzt nur 12 Kinder oder was? War nur die 12 Apostel? Wir sind nicht mehr die Kinder Gottes, die auf den Thronen. Doch, uns ist das Gleiche verheißen. Wir werden auch auf dem gleichen Thron sitzen. Auf dem Thron Jesu Christi, der das Thron, der Thron Gottes ist. Weil der Thron, wie bei den, gibt es ein schönes Bild von den Kaisern, der Thron, da sitzt der Kaiser und seine Kinder. Und alle sitzen auf Thronen. Also der Thron als gesamte Fläche, das Haus Gottes, das ist der Thron. Und da sitzen auch seine Kinder da drauf. Also die Zahl 12 ist symbolisch, da sind viel mehr als 12 die Kinder Gottes und genauso sieben Geister ist auch symbolisch. Wir wissen allein in der Schrift, oft wird die Rede, ist die Rede, wie viel Gott austeilt. Johannes 6,63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Ja, aber das hieß, der Herr Jesus hier spricht nicht Gott. Herr Jesus sagt, was ich sage, das höre ich von Gott und gebe es weiter. Das sind die Worte Gottes. Sag, ich spreche gar nichts von mir aus. Alles, was ich euch sage, ist das, was ich meinem Vater reden höre und alles, was ich tue, ist das, was ich meinem Vater tun sehe. Gottes Wort ist Geist und Leben. Jegliches Wort Gottes enthält also Geist und Leben. Aber die Ungläubigen, deren Augen des Herzens verschlossen sind, können von sich aus keinen Geist und kein Leben im Wort Gottes erkennen. Wenn du einem Ungläubigen die Bibel hinhältst, sag, was ist denn das für ein Schmarrn? Glaubst du das immer noch? Ja, dir ist nicht zu helfen. Die sehen das nicht. Weil die Augen ihres Herzens, sagt die Schrift, sind verschlossen. Oder sie haben eine Decke vor ihrem Gesicht. Wenn Gott die Decke nicht wegzieht, dann kannst du 100-mal die Bibel vor die Augen halten. Ich kann nicht sehen. Sie sind blind. Geistlich blind, sagt uns die Schrift. Gott erklärt uns auch, warum. Jetzt könnte man sagen, naja, da braucht man niemandem was zu zeigen. Die sind blind. Die Ungläubigen sind grundsätzlich blind. Gott sagt, nein, ich weiß, wer auf Dauer blind bleiben wird und wer nicht. Ich kenne die Zukunft, ihr nicht. Ich kann einen Sünder, der auf Ewigkeit Sünder bleibt, hassen, aber ihr könnt die Sünder, die auf Ewigkeit Sünder bleiben werden, nicht hassen. Ihr sollt alle lieben. Warum? Weil ihr nicht wisst, wer von mir die Augen geöffnet bekommt oder nicht. Deshalb heißt es, liebt jeden. In der Schrift heißt, wir haben oft gehört, Gott liebt die Sünder und hasst die Sünde. Ja, wo findet man das? Gott hasst die Sünder, finden wir. Wo hasst die Sünde? Aber wie sollen die Sünder leben? Ja, natürlich, weil wir nicht wissen, wer berufen auserwählt ist. Und deshalb ist unsere Aufgabe als Botschafter Christi, das Wort Gottes jedem vorzuhalten. Aber wenn Gott, wenn er berufen auserwählt ist und ihm und erkennt sein Herz und ihm die Decke wegnimmt durch seinen Heiligen Geist, er wird überführt und er wird zum Glauben kommen. Und wenn nicht, dann nicht. Das ist nicht unser Werk, das ist nicht unsere Überzeugungskraft, Überzeugungskunst. Und deshalb soll man nicht zu jedem gehen, jeden Tag früh nochmal die Bibel vor die Nase halten. Und Nachmittag wieder und übermorgen wieder und Nachmittag wieder. Ja, vielleicht sieht er was. Der Jesus sagt, geht einmal hin, verkündet das Wort, wenn sie es annehmen, ist es gut, wenn nicht, geht raus, schüttelt sogar den Staub von euren Schuhen ab und geht. Er hat das Wort gehört. Und wenn Gott, man weiß es nicht wann, vielleicht hört er das Wort und das arbeitet in ihm. Und eines Tages wird Gott ihn so weit bringen, dass er daran denkt oder hört er das wieder woanders. Und Gott macht es. Gott ist derjenige, der den Glauben schenkt. Deshalb ist es ein Gnadengeschenk. Der Glaube ist ein Gnadengeschenk. Sonst wäre das gar kein Geschenk, sonst wäre das unser Verdienst oder der Verdienst desjenigen, der selber den Glauben bekommen hat. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und nur Gott kann dir Glauben schenken. 1. Korinther 1, 23, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Der glaubt, sieht sofort Geist und Leben in dem Wort Gottes. Aber der Religiöse ärgert sich, weil alles, was er gelernt hat, wird hier als Irrlehre entlarvt. Und dann dreht er den Spieß um. Was ich gelernt habe, ist die Wahrheit und was hier in der Bibel steht, ist eigentlich eine Irrlehre. Der Mensch möchte immer alles so drehen, dass zu seiner Überzeugung passt. Ob das in der Politik ist oder im normalen Leben und zu Wort Gottes erst recht. Die Bibel müssen wir immer so drehen, dass es zu unserem Wissen passt. Statt dass wir unser Wissen korrigieren nach der Bibel, wir korrigieren die Bibel immer nach unserem Wissen. Und die Menschen, die an die Bibel sowieso nicht glauben, haben sie ihre eigene Wahrheit. Die Wahrheit ist, was sie eigentlich für richtig halten. Und deshalb gibt es die Kriege auf der Welt. Immer wo zwei Kriegsparteien gibt, jeder hält sich für der Gute und derjenige, die Wahrheit hat und das Recht hat. Und betet jeder auch für Gott, dass er ihm hilft dabei, den anderen zu besiegen. Egal, ob sie sich Christen nennen oder anderes ernennen, jeder hat einen Gott und betet dafür. Und der ist der Meinung, er hat die Wahrheit. Und viele berufen sich auch auf die Bibel. Und bedauerlicherweise erleben wir heute schon, dass der eine Patriarch in der Ukraine die Bibel missbraucht für sein Recht und der andere in Russland die Bibel missbraucht für sein Recht. Auf einmal muss die Bibel hinhalten für die Kriege. Und der 30-jährige Krieg ist auch ein interessantes Beispiel, von den Kreuzzügen ganz zu schweigen. Es gibt das Schöpfungswort Gottes, also wir haben viele Wörter. Das Schöpfungswort, denkt man sofort an uns, Herr Jesus Christus. Dass der erstgeborene Sohn Gottes ist, durch den Gott alles geschaffen hat. Es gibt nur ein Schöpfungswort. Deshalb, wenn wir jetzt in dem Zusammenhang auch in dem Buch der Offenbarung lesen, von den 7 Geister Gottes, von den 12 Ältesten, die auf den Thronen sitzen, und von dem einen Lamm. Das sind immer 2 Lämmer, nicht 5, nicht 7. Es gibt immer in dem gesamten Buch der Offenbarung nur das eine Lamm Gottes. Warum? Es nur einmal gibt. Und so ist es auch, das Schöpfungswort Gottes gibt es nur einmal. Das sagt uns auch die Schrift hier in Johannes 1, 1 bis 4. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Aber das steht doch hier. Jesus war Gott. Ja, natürlich. Wie jeder, der aus Gott geboren ist, ist ein Gott. Jeder, der aus einem Elefanten ist, ist ein Elefant. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Vielleicht zu dem Thema geboren. Jetzt, wir müssen unterscheiden. Aus Gott geboren sind nur diejenigen, die ein neues Herz bekommen haben, also vom Neuen geboren sind, aus dem Wort des, aus dem Wasserbad des Wortes geboren, aus Gottes Wort geboren, aus Gottes Geist geboren. Und diesen Ausdruck finden wir ausschließlich in der gesamten Bibel nur für die Kinder Gottes, für den Leib Christi. Zuerst für das Haupt des Christus und dann durch die Offenbarung des Evangeliums des Christus für den Leib Christi. Also als Gott seinen Geist oder seinen Odem in Adam hineingehaucht hat, war Adam nicht aus Gott geboren. Das will man nirgendwo. Also einen Geist gegeben. Auch die Tiere haben einen Geist von Gott bekommen und ein Leben. Sie sind nicht aus Gott geboren. Die Schrift begrenzt diesen Ausdruck aus Gott geboren nur auf seine Kinder. Nur auf seine Kinder. Die Kinder sind aus einem geboren. Die anderen sind geschaffen, sind gemacht, hat ihnen ein Leben gegeben. Aber die sind nicht aus Gott geboren. Alles ist durch dasselbe entstanden, also durch das eine Schöpfungswort, alles. Es gibt kein anderes Schöpfungswort, wo man sagt, okay, Gott hat die Sterne durch Jesus geschaffen und den Mond hat durch jemanden anderen geschaffen und die Menschen durch einen Dritten geschaffen und die Natur. Alles, alles ist alles. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe, das Schöpfungswort, das Wort, was im Anfang war, ist auch nichts eines entstanden, was entstanden ist. Nichts. Ganz eindeutig, alles und nichts ohne ihn. Alles durch ihn oder durch das Wort und nichts ohne das Wort. In ihm war das Leben, das sehen wir auch. Das Wort Gottes ist immer, im Wort Gottes ist immer Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Als das Wort Gottes, lesen wir später, auch Fleisch geworden ist und unter die Menschen gekommen ist. Es gibt auch das errettende Wort des Glaubens, was der Herr Jesus Christus von seinem Gott und Vater empfangen hat und weitergegeben hat. Und dann auch die Apostel und die Propheten, die auch das Wort Gottes empfangen haben und weitergegeben haben. Und diejenigen, die an das Wort glauben, sind errettet oder werden errettet. Aber wenn der Herr Jesus spricht, die Worte Gottes, er spricht nicht jetzt das Schöpfungswort, er spricht das Wort Gottes, das ist, die Schrift bezeichnet das als das rettende Wort des Glaubens. In Römer lesen wir Kapitel 10, die Verse 8 und 9, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten, ja, Jesus Christus, aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wenn du dieses Wort glaubst, wirst du gerettet. Deshalb ist es das Wort des Glaubens. In Teil 2 wollen wir uns mit den verschiedenen Geistern Gottes in seinem Wort beschäftigen. Das Wort Gottes ist lebendig und bleibt immer spannend. Amen. So, in diesem Sinne wünschen wir Gottes Gnade und Frieden und bis zum nächsten Sonntag. Wenn Fragen gibt, einfach per E-Mail senden, bitte nicht anonym, dann beantworten wir gerne die Fragen und freuen wir uns über die Gemeinschaft. Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.